Schön, dass ich in eurer Mitte sein darf durch die Gnade Gottes. Vielen Dank für jeden Einzelnen, den ich sehen darf. Vor allen Dingen, ich bin so froh, ich darf euch sehen. Das Angesicht sehen. Zeitlang war es ja nicht erlaubt. Oder zumindest dachte man, es wäre nicht erlaubt. Es kommt ja immer darauf an, welchen König man fragt. Nicht? Fragt man einen strengen König, ist alles verboten. Fragt man einen liebenden König, dann ist Freiheit da. Ein liebender König, der zwar auch eine gewisse Strenge hat, weil er will uns ja umgestalten in sein Bild, aber er liebt. Der Jesus Christus, der König aller Könige, hat sein Leben für mich gelassen. Auf ihn will ich hören. Du auch? Nach seinen Gesetzen wollen wir leben. Du auch? Die anderen Könige dieser Welt, also ich weiß nicht, vielleicht hast du schon erlebt, dass welche für dich gestorben sind, aber für mich ist noch kein König in dieser Welt gestorben. Also zumindest bilde ich mir ein, dass ich das weiß. Ja, aber ein König, der ist für mich gestorben am Kreuz. Der liebt mich. Vielen Dank für die gesungenen Lieder, die gaben ja Zeugnis von diesem liebenden König, von einem, der nicht nur redete und Versprechungen machte und nicht zielt, sondern der alles wirklich auch lebte. Er war das, was er sprach. Er lebte das, was er sprach. Er lebte in vollkommener Harmonie zwischen dem, was er redete und dem, was sein Wesen war. Und natürlich auch in vollkommener Harmonie mit dem himmlischen Vater. Am Anfang hieß es, es gibt wohl nicht so viele Ansagen zu machen. Ich habe zum Schluss mal gezählt, es gab doch einige Ansagen zu machen. Interessant. Manchmal denkt man, ach, es ist ja nicht viel. Und plötzlich ist es doch viel mehr. Manchmal denkt man auch, naja, du fährst zur Arbeit und es gibt nicht so viel zu tun. Und dann kommt jede Menge Dinge dazwischen. Bei mir war es heute Morgen ähnlich so, ich wollte wegfahren von zu Hause und der Bus sprang nicht an, heute Morgen, ja. Der Herr gab mir einen Einfall und das Ding war in einer Minute erledigt. Und dann kam ich her, da war der Tunnel in Dusslingen gesperrt, warum auch immer. Wahrscheinlich hattet ihr ein bisschen mehr Regen wie gewöhnlich, habe ich gehört. Da fährt man halt eine Umleitung. Jetzt komme ich hier nach Weilstetten, wieder gesperrt. Ich konnte mir einfach nicht die Straße hier merken, aber auf jeden Fall, ich war dann noch so früh hier, dass ich auch noch frühstücken konnte. Der macht das alles. Also manchmal kommt mehr, als man sich das vorstellt. Manchmal kommen auch mehr, als man sich vorstellt. Wenn wir einmal bei Jesus stehen werden, vor dem Thron Gottes, werden wir eins sehen. Es sind mehr Erlöste da, als wir uns vorstellen können. Und wenn wir vor dem Thron Gottes dastehen, dann erst noch mehr, als wir uns vorgestellt waren. Erst noch viel reicher, als wir uns das je ausmachen konnten. Es gibt viele schöne Dinge in dieser Welt. Aber Jesus ist noch schöner als alles, was du dir in der Welt vorstellen kannst. Es gibt viele, über die man sich freut, wenn sie Verständnis für einen haben. Aber es gibt einen, der hat noch mehr Verständnis für dich. Es gibt viele oder vielleicht nicht so viele, die einen wirklich lieben. Aber Herr Jesus liebt noch viel mehr. Ich frage mich, kannst du dir ein Leben ohne Jesus Christus überhaupt vorstellen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ein Leben ohne den Sohn Gottes. Wir machen uns viele Gedanken in dieser Zeit, wenn so Pandemien angebliche oder Katastrophen stattfinden, viel Durcheinander ist in dieser Welt, Olympiade ohne Zuschauer und all solche Sachen. Wenn so viel Durcheinander ist in dieser Welt, dann macht man sich schon so seine Gedanken. Und deswegen die Thematik heute Morgen, wenn Gedanken nicht gebunden werden. Oder wenn der Mensch bei sich selbst spricht. Das wäre so die Thematik für heute Morgen. Wenn Gedanken nicht gebunden werden oder der Mensch bei sich selbst spricht. Ich möchte einen Text lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10. bin auch bestätigt worden durch das einleitende Wort, das muss ich schon nochmal sagen. Und zwar, wir haben gehört, ich zitiere das nochmal, Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Das haben wir ja vorhin gehört. Ich habe mir überlegt, von wo aus hat Paulus das geschrieben? Aus dem Gefängnis. Philipperbrief ist ein Brief aus dem Gefängnis geschrieben. Stell mal vor, du bist im Gefängnis, unschuldig, also ich wüsste nicht, dass Paulus jemand umgebracht hätte oder so, zumindest nicht, nachdem er gläubig wurde. Er ist unschuldig im Gefängnis und jetzt schreibt er aus dem Gefängnis herab, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Ein Ding, hä? Könntest du das machen? Stell mal vor, du wirst jetzt vom Richter verurteilt, auf ungewisse Zeit, so war ja Paulus erst einmal verurteilt, auf ungewisse Zeit. Und dann bist du im Gefängnis und jetzt schreibst du den ersten Brief aus dem Gefängnis, Geschwister, freut euch im Herrn alle Zeit. Könntest du das? Wärst du dazu in der Lage? Du hast einen Verkehrsunfall, überschlägst dich mit dem Fahrzeug und dann nimmst du dein Handy und sagst, du, ich wollte dir sagen, freue dich im Herrn alle Zeit. Da würde man sagen, weißt du was, entweder bist du reif für die Psychiatrie oder du siehst die Dinge von einer völlig anderen Perspektive. Wie kannst du das so sagen? Und dann fügt er noch hinzu, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Er lebte in dieser ganz bewussten Naherwartung des Kommens des Herrn. Und er verbindet mit der Naherwartung eine Verhaltensweise. Eure Sanftmut lasst kund werden, alle Menschen. Also wenn der Herr kommt, dann werden wir nicht zunehmend aggressiv, sondern wenn der Herr kommt, dann werden wir, du und ich persönlich, immer sanftmütiger. Es ist interessant. Je näher das Kommen des Herrn ist, werden die Menschen, die Jesus nicht haben, immer aggressiver. Und diejenigen, die Jesus haben, immer sanftmütiger. Und daher kam mir der Gedanke, wie konnte Paulus schreiben, freut euch im Herrn alle Zeit? Und dann dachte ich, wie konnte Paulus das sagen? Und dann kam mir die Thematik heute Morgen in den Sinn. Wenn wir unsere Gedanken binden an Christus, dann können wir das sagen. Sonst können wir das von uns heraus nicht sagen. Deswegen 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Ich lese Vers 3 bis Vers 6. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3 bis Vers 6. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Soweit dieser Textabschnitt. Und obwohl wir ja schon gebetet haben, also ich kann mich nicht daran gewöhnen, über ein Wort zu sprechen, ohne noch einmal zu beten. Dürfen wir das tun? Vielen Dank für die Bereitschaft. Herr Jesus Christus, habe vielen, vielen Dank, dass du gegenwärtig bist. Hab vielen Dank für die tröstenden, erquickenden Lieder, die wir hören und singen durften, für die Mitteilung, uns zu freuen an dir, dass dein Kommen nahe ist. Und vor allen Dingen habe vielen Dank, dass wir im Namen Jesus Christus zu dir, unserem himmlischen Vater, kommen dürfen. Wir möchten dir Danke sagen für die Öffnung deines Wortes auch heute Morgen. Denn ich bin meiner Unfähigkeit mir vollends bewusst, aber ich bin mir auch deiner Allmacht vollkommen bewusst. Und dafür danke ich dir, himmlischer Vater, im Namen Jesus, für deine Liebe, deine Treue zu uns, für dein Arbeiten in unseren Herzen, auch heute Morgen, und für die Gegenwart deines Geistes. Wir beten dich an. Amen. wenn Gedanken nicht gebunden werden. Hier spricht Paulus im 2. Korinther Kapitel 10 von einem geistlichen Kampf. Er sagt in Vers 3, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn unsere Waffen, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Also wir sind dazu berufen, Festungen zu zerstören. Ich weiß nicht, ob die Hohenzollernburg, die ich heute Morgen wieder vor Augen sah, unweigerlich, wenn man hierher fährt, von Tübingen herkommend, oder von Metzingen besser gesagt, da hat man die Burg vor Augen. Ich weiß nicht, ob die je zerstört wurde. Ich glaube nicht. Die wackelte mal ein bisschen durch ein Erdbeben vor einigen Jahren, glaube ich, haben ein paar Risse bekommen. Und dann dachte ich, interessant, was waren die Burgen eigentlich? Burgen hatten positive und negative Eigenschaften. Positive Eigenschaft war, man konnte sich in der Burg Schutz suchen vor Bedrängnis zum Beispiel. Burgen waren aber auch negativ. Sie waren Ausdruck von Macht, von Arroganz, von Hochmut. Meistens denke ich bei solchen Dingen, und die mussten am höchsten Platz stehen, damit die weit gesehen wurden und man auch weit sehen konnte. Und hier schreibt Paulus, unsere Waffen sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Festungen, die in unserem Leben ist, zu zerstören gilt, nicht im Leben der anderen. Das überlassen wir dem Herrn. Wo gibt es in unserem Leben Festungen und Burgen, die es gilt, zerstört zu werden, damit die Freiheit in Christus sichtbar wird durch seinen Geist? Zerstörung von Festungen. Und hier nennt er drei Dinge. Ich möchte mal sagen, drei Festungen oder Burgen in unserem Leben oder Mauern könnte man auch sagen. Nämlich in Vers 5, Vernunftschlüsse zerstören. Zweitens, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und drittens, jeden Gedanken gefangen nehmen zum oder andere übersetzen unter den Gehorsam des Christus. Also drei Festungen. Vernunftschlüsse zerstören, dann jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das sind die drei Festungen. Wir gehen sie mal einfach durch, ganz praktisch. Und ich möchte aus der Schrift drei Beispiele heranziehen. Man könnte diese, ja, das fällt mir sehr spontan, man könnte eigentlich diese Botschaft in drei Teile teilen. Ich versuche es jetzt einfach mal aus der Spontanität heraus. Nehmen wir Teil 1, Vernunftschlüsse zerstören. Und ich möchte ein Gleichnis heranziehen, was der Herr Jesus sagt im Lukas-Evangelium Kapitel 12. Da sagt er ein Gleichnis in Vers 16, Lukas 12, Vers 16. Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Teil 1. Vernunftschlüsse zerstören. Der Jesus gebraucht hier dieses Beispiel, dieses Gleichnis, weil da ein Mensch zum Herrn kam und er sagte, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aufgrund dieser Bitte, die ein Mensch an den Herrn Jesus stellt, sagte Jesus ihm als Antwort unter anderem dieses Gleichnis. Also der eine wollte also einen Teil von dem Erbe haben. Und der Jesus sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteile über euch gesetzt? Das kann ich meine Aufgabe. Vernunftschlüsse zerstören. Es gibt Dinge, die wir entscheiden, weil wir von der Logik, vom Vernunftsdenken ausgehen. Dieser Kornbauer hier in diesem Gleichnis, der hatte also ausnehmend viel Ernte eingefahren. Also er hat viel Frucht getragen, das Feld hatte viel Frucht getragen. Und dann kommt in Vers 17 die Aussage, und er überlegte bei sich selbst. Er sprach also nicht mit anderen. Was sollen wir jetzt machen? Er sprach auch nicht mit Gott. Was soll ich jetzt machen? Sondern überlegte bei sich selbst und kommt zu einem Resultat. Er sagte, er sprach, aber mit wem redet er? Er sprach ja mit sich selbst. Das will ich tun, ich will meine Schon abbrechen und größere bauen und alles da reinsammeln. So, dann hast du Ruhe viele Jahre, du hast also ausgesorgt. Ist doch keine schlechte Idee, oder? Ist so ein Vernunftschluss. Einer würde sagen, logisch, das macht man so. Aber macht man das wirklich so? Gott muss ihm sagen, dass er ein Narr ist. Du Narr, dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, wem wird gehören, was du bereitet hast. Du weißt ja gar nicht, ob du viele Jahre überhaupt lebst. Du weißt gar nicht, wie du in 2 Jahren noch drauf bist, was dir überhaupt noch gefällt. Aber vernünftig ist doch dieses Denken. Man könnte es auch ganz praktisch nehmen. Ich weiß nicht, wer von euch Felder hat, der viel Frucht eingetragen hat. Aber es gibt ja Firmen, die sehr erfolgreich sind heute. Die machen viel Gewinn. Und jetzt wird viel investiert und dann wird Rücklagen aufgebaut für schlechte Zeiten, damit man Ruhe hat. Oder du hast einen super Arbeitsplatz, verdienst extrem viel und kannst dir ausrechnen, dass du schon in 10 Jahren beruflich aufhören kannst. Ist doch gar nicht so schlecht. Ich kenne eine Bäckerfamilie, eine Bäcker-Ehepaar, die hatten nach dem Krieg eine Bäckerei in Stuttgart gehabt. Die haben so viel verkauft und blieben immer nur ein Betrieb, also keine Filialen, blieben nur ein Betrieb. Und es kamen so viele Leute zu ihnen, dass sie schon mit 50 in Rente gehen konnten, weil die einfach so viel verdient haben. Haben sie noch im Genfersee ein Ferienhaus gekauft und noch eine Yacht und dies und das und noch Rücklagen aufgebaut. Wahnsinns viel Rente kriegen die im Monat. Super, nicht? Ist doch gut gelaufen, könnte man sagen. Aber war das nicht Vernunftschluss? Ist das wirklich vernünftig, zuerst an sich zu denken, dass es mir gut geht? Dieser Mann hier in diesem Gleichnis hatte ein Problem. Er überlegte bei sich selbst. Man könnte auch sagen, er führte ein Selbstgespräch. Er sprach bei sich selbst. Ich vermute, weil er niemanden hatte, wenn er niemand hatte, mit dem er reden konnte, dann redet man mit sich selbst. Kennst du sowas? Früher fiel das ja auf, wenn einer auf dem Gehweg mit sich selbst sprach. Das fiel früher ja auf. Heute ist das gang und gäbe, dass die Leute alle sprechen. Zwar nicht mit selbst, so könnte das meinen. Früher stand man an der Ampel, die Ampel war rot, im Sommer Fenster waren offen und einer redete. Dachte, ist denn noch normal? Heute stehst du wieder an der Ampel, Fenster offen im Sommer und der andere schaut dich an. Bist du noch normal, weil du nicht redest? Weil du keine Freisprechanlage hast? Keine Ahnung was? Heute fällt es gar nicht auf. Heute muss man irgendwie. Aber im Grunde hat er ein anderes Problem. Er hat niemand, mit dem er echt reden konnte. Du kannst mit vielen Leuten vieles reden. Aber einer, der wirklich echt ist, der nicht so tut, als ob, um dann mit dir lieb Kind zu sein, sondern der auch mal dir sagt, eventuell, pass mal auf, weil ich dich lieb habe, sage ich dir, was da nicht stimmt. Hast du so jemand? Hast du jemand, wo du wirklich weißt, der liebt mich? Und aus diesem Grunde sagt er mir manchmal auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Hast du solche Leute? Und wenn einer dir etwas sagt, was nicht in Ordnung ist, dann sind wir manchmal gekränkt oder sehen ihn sogar als Feind an, je nachdem. Dass da aber Liebe dahinter steckt, da muss vorher schon ein Liebesbeweis da sein, sonst wird es ja oft falsch genommen. Es gibt sogar Spezialisten, die nur mit einem reden, wenn man was falsch gemacht hat. Kennst du solche Leute? Die sprechen ein ganzes Jahr nicht an, aber wehe, du machst einen Fehler, dann sind die auf der Platte. Naja, von den Leuten was annehmen, also mir fällt das relativ schwer. Wenn aber jemand mir etwas sagt, wo ich weiß, dass er mich lieb hat, dann bin ich bereit zuzuhören, wenn er mir sagt, was ich falsch mache. Aber dieser Mann hatte wohl niemand, deswegen redete er bei sich selbst. Du kannst aber auch mit dir selbst sprechen, wenn du viele kennst. Weißt du, wann du das machst? Wenn du von dir selbst überzeugt bist, dann redest du bei dir selbst. Wer mit sich selbst redet, hat niemals mit Gott geredet. Wer mit sich selbst redet, hat den Herrn gar nicht mal als ein Gegenüber. Und das ist ja das Wunderbare. Du nicht, sofern du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast, du hast den Herrn Jesus als Gegenüber. Ihm kannst du alles sagen, was auf dem Herzen ist. Du kannst dich aussprechen vor ihm. Du kannst dich auch ausweinen vor ihm. Du kannst dich auch ausstöhnen vor ihm. Du kannst alles machen. Hoffentlich hörst du auch, was er sagt. Hörst du, was er sagt? Dafür brauche ich Stille. Dafür brauche ich Ruhe. Dafür brauche ich den Mut, die Bibel aufzuschlagen, Gottes Wort zu lesen. Wenn wir mit uns selbst reden, sind wir in der Regel so von uns selbst überzeugt, dass wir Gott und den anderen gar nicht brauchen. Wer mit sich selbst redet, ist im Grunde genommen ein Ausdruck von Hochmut. Er ist stark bei sich selbst. Wegen dieser Lappalie brauche ich den anderen gar nicht zu fragen. Das mache ich schon. Es gibt eine heute... im Gesellschaft ein Sprachgebrauch, auf der Baustelle hört man das öfters. Ach, weißt du, Thomas, das mache ich mit links, da brauche ich deine Hilfe nicht. Weißt du, was links bedeutet? Ohne Gott. Rechts bedeutet mit dem Herrn, links ohne ihn. Ich brauche den Herrn nicht, das mache ich alles mit links. Nein, mach es bitte nicht mit links. Mach es mit ihm. Und weil dieser reiche Kornbauer nur mit sich selbst redete, dann hat er ja nur einen Gesprächspartner. Das ist er selbst, das ist sein Geist. Nicht der Geist Gottes, kein Geist. Der Mensch besteht ja aus Geist, Seele und Leib. Und er redet mit sich selbst und überlegt, wie kann ich aus diesem gewissen Segen oder Erfolg oder wie man es nennt, möglichst viel draus machen. Das ist so typisches Denken. Bei dir vielleicht nicht, aber bei vielen ist das der Fall. Es gibt schon welche, die machen sich mit 25 Gedanken, wie groß die Rente ausfällt. Kennst du solche? Ich kenne solche. Ich habe eine Arbeitskollegin, der wusste jetzt schon, welcher Wochentag Weihnachten in 5 Jahren ist. Das wusste der alles. Der wusste, wann der 1. Mai auf welchem Wochentag im übernächsten Jahr fällt. Und er hat dann so Fragen gehabt, müssen wir dann an Heiligabend arbeiten, also praktisch vor dem ersten Weihnachtstag, wenn der Weihnachtstag auf einen Dienstag fällt, das wollte alles immer wissen. Der konnte also, der hatte ein Gedächtnis, also da habe ich ihn ja sehr bewundert, aber weißt du was? Die Fragen, die er stellte, waren immer ich-bezogen. Wann kriege ich meine nächste Lohnerhöhung? Wie lange müssen wir nächste Woche arbeiten? Müssen wir auch arbeiten, wenn das Wetter unangenehm ist? Oder solche Fragen. Ja? Und irgendwann, der konnte ja Löcher im Bau fragen, also auf der Fahrt vom Lager zur Baustelle, etwa 15 Kilometer, habe ich einmal spaßeshalber mir so innerlich gezählt, wie viele Fragen er mir stellte. Ich kam auf über 50 auf dieser Strecke. Und dann hat er doch glatt nachher zu mir gesagt, Thomas, gell, du bist froh, dass ich da bin. Was sollte ich jetzt sagen? Doch sage ich, ich bin froh, dass du da bist. Ja, warum? Weißt du, du hilfst mir, Geduld zu lernen. Und er war dann so einfältig, dass er das auch glaubte, dass das gut ist. Ja? Deswegen fuhr er dann dummerweise weiter. Aber es ist eine Anekdote, ja. Aber er war ich-bezogen. Seine Gedanken gingen alle immer dahin, wie kann ich möglichst viel verdienen mit möglichst wenig Arbeitszeit und möglichst viel Freizeit. Wie kann ich also effektiv mein Leben am besten gestalten? Die Schrift kennt das unter dem Begriff Vernunftschlüsse. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Da rief ein Bruder mich an von Norddeutschland, da in der Nähe von Bremerhaven, und sagte mir, du, bei uns gibt es einen, der hat Probleme. Der ist ziemlich krank, aber er braucht unbedingt Hilfe. Könntest du ihn nicht mal besuchen? Vernunftschluss setzt jetzt ein und sagt, ach, in 3 Monaten komme ich ja sowieso nach Bremen. Wenn ich dann nach Bremen fahre, dann kann ich auch noch die 30, 40 Kilometer weiter und dann kann ich ihn besuchen, dann geht das auf einem Weg. Und er sagte, Moment mal, die Anfrage kam jetzt, die kommt nicht in 3 Monaten. Vernunftschlüsse zerstören heißt, du gehst nicht mehr nach der Logik vor. Und da steht eine Frage im Raum. Reicht die Liebe aus, dass ich diesen einen besuche, der einsam ist und Probleme hat, um ihn zu ermuntern und zu stärken im Herrn, hinzufahren und wieder zurückzufahren? Was sind schon 700 Kilometer? Was ist das? Hin und zurück? Nochmal. Du fährst abends weg zum Frühstück, bist du da? Ist doch gar nicht so weit. Die anderen schlafen der Zwischenzeit und du bist dort, hast Gemeinschaft und fährst dann wieder zurück. Ich hoffe, ist jetzt kein Polizeibeamter hier oder sowas. Ja. Aber als ich dann zurückkam, habe ich ein paar Wochen später erfahren, dass er zum Herrn in die Ewigkeit gegangen war. 3 Monate später wäre einfach zu spät gewesen. Vernunftschlüsse zerstören bedeutet, ich hoffe, ihr versteht das richtig, bedeutet, der Liebe freien Raum zu lassen. Wer wirklich echt liebt, ist nicht unbedingt vernünftig. Nicht unbedingt vernünftig. Die Liebe fragt nicht nach dem Preis. Er hier, weil er nur an sich dachte, weil ging er logisch vor. Also wenn ich gut verdiene, dann lege ich mein Geld so an, dass es auch möglichst viel, ich kenne die Banksprache gar nicht, also möglichst viel Zinsen, also es vermehrt sich halt. Dass mehr draus wird, damit ich es nachher leichter habe. Was hätte denn der Reiche machen können? Der hätte sagen können, ich teile den Segen mit anderen. Diesen großen Ertrag, und er hat hier ganz vergessen, das war ja gar nicht sein Verdienst, dass das Feld viel Frucht getragen hat, war doch Gnade Gottes. Das konnte er sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich jetzt gut gemacht. Das war eigentlich etwas Unverdientes an Reichtum, der ihm zufielte. Und deswegen, wenn du merkst, dass das Gnade ist, dann fragst du auch den Herrn, was du mit dem Reichtum jetzt machen sollst, was du bekommen hast von ihm. Und er sagte einfach, geh hin und liebe. Und wenn du hingehst und liebst, scheinst du in den Augen der Welt ein Verlierer zu sein. Loser, sagt man im Englischen dazu. Also es ist ein bisschen Verlierer, wenn du hingehst und echt liebst. Weil wenn du wirklich echt liebst, kannst du deinen Reichtum nicht weiter aufhäufen. Das ist ein glatter Widerspruch. Entweder sind wir so blind, dass wir die Not der anderen nicht sehen. Kann ja auch sein. Oder Unser Herz ist kalt, dass wir gleichgültig an den anderen, an deren Nöte vorbeigehen. Wenn wir wirklich bereit sind, echt zu lieben, muss eine Entscheidung vorher kommen. Vernunftschlüsse zerstören. Das ist Teil 1. Diese Festung. Und das ist so ein Bollwerk, so eine Festung, dass viele nur ruhiger schlafen können, wenn das Bankkonto entsprechend dick ist, die Altersversorgung entsprechend groß ist und dann auch noch die ärztliche Bescheinigung da ist, dass ich gesund bin. Pah. Wobei immer interessant ist, gesund ist man, wenn man negativ getestet ist. Wer positiv ist, ist krank. Wer negativ ist, ist gesund. Wer positiv denkt, ist der krank. Wer negativ denkt, ist der gesund. Merken wir, schon die Sprache ist verdreht. Also für mich ist positiv immer noch positiv. Auch wenn positiv bei vielen negativ am Ohr steckt. Also ich weiß, ist jetzt so ein Wortspiel, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Hoffentlich tut er das ebenfalls. Positiv ist ja etwas Gutes eigentlich. Aber in diesem Fall ist wohl positiv, positiv für den Virus, nicht für den Mensch, der Virus hat oder wie auch immer. Die Sprache ist ja schon so verdreht. Aber die Vernunftschlüsse zerstören, diese Festung, das kannst du nur, und das kannst du auch nur, wenn du mit dir selbst abgeschlossen hast. Im Grunde genommen, wenn du von der Liebe des Herrn Jesus so überwältigt bist, dass du praktisch sagst, Herr, nichts mehr für mich, alles, Herr, für dich. Du hast alles für mich gegeben und ich gebe gar nichts für dich. Ich bin gar nicht mehr bereit, etwas von meinem Geld dir zu geben, geschweige denn mein Leben. Nein, lass dein Herz von der Liebe Jesu anzünden. Der Geist Gottes möchte dein Herz anzünden. Wenn dein Herz von der Liebe Jesu angezündet wird, dann bist du in der Lage, Vernunftschlüsse zu zerstören. Bloß ich kann das nicht für dich tun, ein anderer kann das auch nicht für dich tun. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du dazu bereit bist, Vernunftschlüsse zu zerstören. Weiß aber nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich nenne einfach Name, Ort offen. Ich bekam einen Anruf von einem Glaubensbruder, der hatte Probleme mit Alkohol. Er war gläubig geworden vor circa 9 Jahren, jetzt zurückliegend, und er musste jetzt ausziehen aus der Wohnung und hatte nicht wohin, und in 2 Tagen musste er raus und er rief mich an: Thomas, ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen, aber ich wollte einfach mal fragen, ob du eine Lösung hast für mein Problem. Ich muss in 2 Tagen ausziehen, ich weiß nicht wohin. Ich habe schon mal 6 Monate unter der Brücke geschlafen. Aber ich dachte, ich frag dich. Und ich sag, du, ich rufe dich in 2 Tagen wieder zurück, oder besser gesagt morgen Abend. Und dann dachte ich an einen Bruder, der war verheiratet. Seine Frau ist vor ein paar Jahren heimgegangen. Vor 3 Jahren, denke ich. Und er hat ein großes Haus mit vielen leeren Zimmern. Ich dachte, so naiv wie ich war, Vernunftschlüsse, fahr zu ihm hin und sag: Du Bruder, du bist ja alleine, und bevor du hier vereinsamst und so, ich habe jemanden, könntest du bei dir aufnehmen, ist ein ganz lieber Bruder, und das wäre auch eine Möglichkeit und so. Ja, ruf mich später nochmal an oder komm später mal vorbei. Ich will jetzt erstmal darüber beten, ob das der Herr will. Gut, und dann bin ich dann später wieder vorbeigefahren bei ihm. Und hast du schon eine Klarheit? Ja, ich schon. Aber, es gibt dieses Aber. Aber, naja, meine Tochter meinte, ich sollte mir keine Problemfälle heranziehen. Aha. Ja, gut. Ich habe zwar noch ein Haus, das aber bewohnt ist, und dann habe ich noch ein Haus mit 3 Eigentumswohnungen, wo eine Wohnung leer steht und renoviert wird. Na prima, da hast du doch. Ja, aber ich sollte mir keine Problemfälle anziehen. Okay. Und dann, beim Rausgehen, hat er mich noch gefragt: Hast du jetzt ein Problem mit mir? Nee, ich nicht. Ich habe kein Problem mit dir. Ja, was machst du jetzt mit ihm? Ich sag, wenn der auf der Straße bleibt, ist mein Dienst für den Herrn zu Ende. Dann ist mein Herz kalt geworden. Das kann ich nicht. Ja, aber du hast doch schon eine volle Wohnung, du hast ja schon einen Haufen Leute wohnen, deine Kinder sind zwar raus, aber du hast ja jede Menge Leute wohnen. Ja, sag ich. Ja, was machst du jetzt mit ihm? Der bleibt nicht auf der Straße. Der wohnt dann halt bei uns. Ja, aber hast du überhaupt Platz? Boah, du, wir können in einem Bus im Hof draußen schlafen. Ich habe so einen Camper. So beim Kinderraum können wir mal schlafen. Haben auch eine Matratze liegen und so. Ja, ist das ein Leben? Frug er mich. Dann sage ich, hab die Geste gemacht mit der Hand. So viel Platz wie du habe ich jetzt nicht. Aber eines weiß ich. Ich möchte nicht, dass mein Herz kalt wird. Das geht nicht. Und als ich von ihm wegfuhr und nach Hause fuhr, hielt ich am Parkplatz an, weil der himmlische Vater meinte, du, ich muss dir jetzt aber mal was sagen. Ich sag, ja, was denn, Herr? Denn wenn es 20 Brüder gibt, die 40 leere Häuser haben, ich habe ihn nicht dorthin geschickt, ich habe ihn zu dir geschickt. Hast du das verstanden? Und dann, Herr, vergib mir, wenn ich ohne dich nur Vernunftschlüsse gebaut habe. Und seitdem wohnt er bei uns. Dummerweise, alle, die jetzt bei uns wohnen, wollen gar nicht mehr gehen. Irgendwie, das ist halt so. Ich schmeiß sie auch nicht raus. Aber eines kann ich dir sagen. Das Leben wird ein Abenteuer. Nicht, dass du jetzt auf die Straße gehst und möglichst viele Leute einsammelst, das habe ich so nicht gemeint. Du brauchst gar nichts zu tun. Der Herr stellt dir nur die Frage, bist du bereit, mich zu lieben? Und du sagst ja, dann zerstör Vernunftsschlüsse. Und dann wird dein Leben zum Abenteuer. Dann merkst du auf einmal, was Leben heißt. Und interessant, ich finde das immer so spannend, wenn du nicht weißt, wie es morgen weitergeht. Das ist doch so gut, ja? So genial. Da suchen andere Abenteuerurlaub, aber du hast es ja, weil du weißt gar nicht, wie es weitergeht. Vernunftschüsse, Teil 1, Teil 2. Jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Ein kurzer Gedanke aus dem Lukas-Evangelium. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, denke ich, steht das. Ja, Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Ich lese von Vers 36 bis 40. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie eine Alabasterfläche voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sprich. Teil 2. Jede Höhe zu zerstören, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Was war hier bei Simon dem Pharisäer der Fall? Hier geht es also nicht darum, Altersvorsorge zu betreiben oder so etwas, so wie bei dem reichen Kornbauer, sondern hier geht es bei einem Simon, der schnell Dinge beurteilte, ohne eine Sache wirklich kennenzulernen oder überhaupt zu kennen. Er fällt ein Urteil vorweg, im Prinzip ein Vorurteil. Simon hat etwas Gutes getan, er hat Jesus bei sich eingeladen. der lud ihn ein, bei ihm zu essen, er bat ihn, bei ihm zu essen, und der Herr Jesus ging zu dem Haus des Pharisäers und setzte sich, oder beziehungsweise legte sich dort zu Tisch, denn früher saß man, lag ja, ne, der Füße weggestreckt, mit dem Ellbogen an dem Kissen gestützt, lag man so am Tisch, entweder nach links oder nach rechts, wie man Rechts- oder Linkshänder war, und so aß man dort am Tisch. Und dann war der Simon, warum er den Herrn Jesus einlädt, sagt uns das Wort hier nicht. Ich will auch nicht Unrecht dem Simon tun. Aber ich denke, er war einfach neugierig. Jesus hat Wunder getan. Er war kein gewöhnlicher Mensch. Überhaupt, wenn Jesus redete, kein Mensch redete so mit Vollmacht, wie der Herr Jesus redete. Weißt du warum? Weil er lebt in vollkommener Harmonie mit dem himmlischen Vater. Er war einer, der wirklich echt liebte. Der redet dann anders. Und dann lud er ihn ein, und als der Jesus am Tisch lag, da kam diese Frau, die eine Sünderin war. Was für eine Sünderin, sagt uns hier Gottes Wort nicht, aber sie war eine Frau, die eine Sünderin war. Kannst du übrigens, ob der Mensch davon überzeugt ist oder nicht, von jedem Menschen sagen. Jeder Mensch ohne Jesus Christus ist generell mal ein Sünder. Weil Sünder nicht zu bezeichnen sind, weil er besonders dumm lebt oder gottlos lebt oder verderbt lebt. Das Wort Sünde kommt aus dem altdeutschen Wort Sund und bedeutet Trennung. Das ist die seichte Stelle zwischen einer Insel und Festland, wo Wasser überschwappt. So, das nannte, im Altdeutschen nennt man das eine Sund. Ja? Das ist Trennung zwischen Festland und einer Insel. Deswegen kommt das Wort Sünde. Das bedeutet eigentlich getrennt sein. Alles, was der Mensch macht ohne Gott, ist Sünde. Ob gut oder böse. Und deswegen ist jeder Mensch ohne Jesus Christus generell ein Sünder. Aber der Mensch hört das ja nicht gerne. Man gibt dann, man nimmt andere Bezeichnungen für dieses Wort, ja, man darf ja heute nichts Negatives so mehr nennen, aber Fakt ist, sie war eine Sünderin, also sie lebte ursprünglich getrennt von Gott, und jetzt kommt sie nach hinten und bringt ein Alabasterfläschlein voll Salböl, also etwas Kostbares. Diese Alabasterfläschlein mit Salböl, die hatten etwas Merkwürdiges an sich. Du konntest sie nicht aufdrehen, etwas rausschütten und wieder zudrehen, denn die waren versiegelt, damit das Salböl auch wirklich erhalten blieb. Also wenn du so eine Alabasterfläschlein aufmachtest, musstest du den Hals zerbrechen. Und dann hattest du es aber offen. Und dieses Fläschlein war ja sehr kostbar. Und so kommt sie von hinten, tritt zu den Füßen Jesu, weil sie mal ja am Tisch lag, lag man ja weggestreckt vom Tisch, die Füße nach hinten, weinte sie über den Füßen und die Tränen fielen auf die Füße und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauses, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Und jetzt sieht der Simon das, was diese Frau machte. Und jetzt fängt Simon an und spricht bei sich selbst. Merkst du etwas? Selbstgespräche sind in der Regel nicht positiv. Ich weiß nur um ein positives Selbstgespräch in der Bibel. Lass ich mal so stehen, vielleicht gibt es öfters. Das ist der Vater mit dem verlorenen Sohn, ja? Der ja bei einem Schweinetrog endet. Wir kennen die Sache. Und der schlug in sich und sprach. Das war aber ein in sich schlagen, nicht ein um sich schlagen. Hier, was Simon macht, war ja ein um sich, ein, wie sagt man heute, kennst du das? Ein rundum schlagen, ne? Sozusagen. Der teilt ja gleich jetzt doppelt aus, der Simon, denn er sagt zum einen, wenn dieser ein Prophet wäre. Und das zweite, die Frau ist eine Sünderin, die ihn anrührt. Der Simon verachtet die Sünderin. Also so wie die bin ich ja nicht. Bin ich froh, dass ich nicht so bin wie die. Ich bin doch keine Sünderin. Aber hat vergessen, dass er auch ein Sünder ist. Und das andere, er verachtet den Herrn Jesus. Er sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, das heißt, er stellt den Sohn Gottes in Frage. Er stellt die Person des Herrn Jesus Christus in Frage. Er hat ihn zwar eingeladen, aber er stellt ihn in allen Dingen in Frage. Ich kenne einen Menschen, ich telefoniere gerade öfters mit ihm, ruft mich immer wieder an. weil er merkt, dass mit den Selbstgesprächen ist nicht so weit her ist, deswegen ruft er halt an, oder besser gesagt sie, und die will Jesus einladen, aber hat Zweifel an der Person Gottes. Hast du schon mal sowas erlebt? Du, ich will ja an Jesus glauben, aber ist er wirklich ohne Fehler? Ist er wirklich der Sohn Gottes, der Gott der Liebe ist und so weiter? Sie hat natürlich eine negative Vergangenheit, teilweise traumatisiert und so weiter. Aber sie möchte schon mit Gott, aber sie hat ihre Zweifel an Gott. Wenn dieser ein Prophet wäre, der Simon hat ihn eingeladen, den Herrn Jesus am Tisch zu essen. Stell dir mal vor, der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde, ist heute Mittag bei dir am Tisch. Genial, nicht? Übrigens, er ist immer da. Nicht nur einmalig. Das ist ja nochmal genialer. Ja? Und jetzt ist der Herr Jesus da am Tisch und jetzt hat Simon seine Probleme mit dem Herrn Jesus. Diese Frau rührt ihn an, das kann man doch nicht zulassen. Also ist er doch kein Prophet. Wenn er ein Prophet wäre, wüsste doch, was für eine Frau das ist, dass sie eigentlich unrein ist, dass sie Sünderin ist. Simon verachtet den Herrn Jesus, obwohl er ihn eingeladen hatte. Simon verachtet die Sünderin. Und jetzt stell dir mal vor, deswegen habe ich den Vers 40 hier, den Vers 40 gelesen. Da antwortete Jesus, sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ich weiß nicht, ob du schon mal empfunden hast, wenn andere Menschen dich verachten. Weißt du, wie das ist? Wenn andere dich verachten. Und jetzt hast du doch für ihn was übrig, der dich verachtet. Kannst du das überhaupt? Simon verachtet den Herrn Jesus, stellt sein göttliches Wesen in Frage, stellt seine Allwissenheit in Frage, hier in Bezug auf das Prophetentum. Und der Jesus sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Weißt du, vom menschlichen Standpunkt her hätte der Jesus sagen können, weißt du was, Simon, bleib wo du bist. Wenn du die Menschen verachtest, wenn du mich in Frage stellst, was willst du überhaupt von mir? Bleib jetzt wo du bist, jetzt ist Schluss, jetzt ist aus. Nein, der Jesus spricht ihn an. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Dass der Herr mir etwas zu sagen hat, selbst wenn ich Dummheiten mache, das überwältigt mein Herz. Dass er so viel für mich übrig hat, dass er mir immer noch mich anspricht in meinem Leben, obwohl ich oft ihn so viel betrübt habe. Das überwältigt einfach mein Herz. Was hat Simon im Grunde genommen gemacht? Er hat die Festung Höhe in seinem Leben nicht zerstört. Festung Höhe zu zerstören, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Alles besser wissen, was die Bibel sagt, sind Höhen, die zerstört werden müssen. Wenn es auch von der Logik her so ist, aber ich möchte mich unter das Wort stellen und nicht auf die menschliche Logik und auch nicht auf alles Besserwissen vermeintlicher Wissenschaftler mich drauf ausruhen. Und ich habe den Eindruck, die ganzen Veränderungen über die Jahrtausende haben nicht im Wort stattgefunden, sondern in der Wissenschaft. Und trotzdem berufen wir uns auf die Wissenschaft. Merkst du etwas? Hochmut. Und die Antwort, wie kann ich jetzt diese Festung des Besserwissen zerstören? Dazu gehört auch alles Denken, was man alles kann. Ich kann das, ich mach das, ich krieg das hin. Ohne Gnade Gottes kannst du überhaupt nicht. Die Antwort auf diese Festung Besserwissen, was das Wort sagt, Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, ist kindliches Vertrauen. Kindliches Vertrauen. Um kindlich zu vertrauen, musst du einmal wissen, dass du selbst nichts kannst. Sonst vertraust du nicht kindlich. Kindlich vertrauen tust du nur, wenn dir deine Unfähigkeit bewusst ist. Sonst baust du auf deine eigene Stärke. Nun haben Leute, die nicht viel können, es leichter zu vertrauen, wie solche, die viel können. Das ist schon so, ja. Ich bin so froh, dass ich so dumm war in der Schule. Entschuldigung, die sollen trotzdem lernen. Aber ich meine, ich war ein hoffnungsloser Fall. Früher habe ich darunter gestöhnt, gelitten. hat immer Probleme, irgendwie doch etwas darstellen zu wollen, was doch nicht da ist. Heute bin ich so dankbar, dass ich so dumm bin, so ungebildet, so hoffnungsloser Fall gewesen bin. Es bleibt nur noch Glauben übrig, Vertrauen übrig. Wie lange braucht es, bis du und ich, wir bereit sind, diese Festung des Besserwissens, als das Wort sagt, zu zerstören? Müssen wir immer erst ans Ende kommen oder könnten wir nicht schon viel früher anfangen? Dann fragtest du Jesus nicht mehr und glaubst nicht mehr, dass er zu spät kommt, dass er zu langsam ist, dass er doch nicht liebt und so weiter, sondern hast das kindliche Vertrauen, dass alles, was in deinem Leben dir geschieht, zum Besten geschieht. Kindliches Vertrauen. Selbst ein Verkehrsunfall, selbst ein finanzieller Verlust, ein Kunde, der die Rechnung nicht bezahlt, oder dass du irgendwo reingelegt worden bist, oder gelingt worden bist, so sagt man es ja heute. Du vertraust weiter kindlich einfältig, wie ein kleines Kind. Interessant, wenn du Kinder beobachtest, stellst du noch etwas fest. Kindliches Vertrauen hört auf, darüber nachzudenken, was andere von einem denken. Ein kleines Kind ist einfach kindlich. Läuft zur Mama, zum Papa, was die Leute jetzt von ihm denken, dass er jetzt da mitten durch die geschlossene Gesellschaft läuft, ist dem Kleinen sowas von egal. Warum? Weil er vertraut seinen Eltern. Er vertraut denen, die ihn lieben. Ich übertrage das mal, ich hoffe, ihr versteht das richtig. Was die Leute von dir denken, sollte dir sowas von egal sein. Du vertraust kindlich auf den Herrn Jesus. Was für eine Freiheit. Wenn diese Festung zerstört ist, dann ist Freiheit da. Dritter Teil. Das ist Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Ein ganz einfaches Beispiel findest du auch in den Evangelium, im Johannesevangelium in Kapitel 20. Das möchte ich zum Schluss hier noch weitergeben, auf Johannes Kapitel 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hat, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vers 11. Kapitel 20, Johannes Evangelium. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vers 14. Und als sie das gesagt hatte, wandte sich um und sah Jesus dastehen, wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wandte sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Maria beurteilte den Sachverhalt mit dem, was ihre Augen sahen. Was sah sie? Das Grab war leer. Was ist die Folge, dass das Grab leer ist? Sie haben meinen Herrn weggenommen. Gestohlen. Diese Geschichte erzählt sie nicht nur Petrus und Johannes. Diese Geschichte erzählt sie auch den beiden Engeln im Grab. Und als drittes noch erzählt sie dieselbe Geschichte dem Herrn Jesus. Ja, du hast dich selbst gestohlen, wie soll man das sagen? Sie wusste nicht, dass es Jesus war. Sie erkannte den Herrn Jesus ja gar nicht. Als sie sich rumdreht, sie meinte, es sei der Gärtner. Wir sind ja immer an allem schuld, das ist so, das sind eben die letzten Handwerker auf der Baustelle. Die Gärtner müssen den ganzen Müll von allen Handwerkern aufräumen. Wenn wir kommen, müssen wir immer Container bestellen. Ich tät am liebsten den anderen mal die Rechnung schicken. Wenn man denn nicht seine Gedanken gefangen nimmt oder den Gehorsam des Christus. Vielleicht ist das, kostet schon was. So bist du dankbar und räumst voller Freude den Müll der anderen Handwerker auf. So einfach geht das. Sie hat aber den Herrn Jesus deswegen nicht erkannt, weil sie ihre Gedanken nicht gefangen genommen hat unter dem Gehorsam des Christus. Wie komme ich darauf? Ganz einfach. Der Jesus hat dreimal im Voraus gesagt, dass er nach Jerusalem gehen, dass er leiden, dass er gekreuzigt werden und dass er am dritten Tag auferstehen müsse. Das hat er dreimal gesagt. Und Maria, die war ja eine, die schon zuhörte. Aber in diesem Moment war das, was sie sah, stärker als das, was Gottes Wort sagt. Das, was sie sah, war wirkungsvoller wie das, was sie vom Wort her gehört hatte. Und der Herr möchte, dass wir das umdrehen in unserem Leben. Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und weil sie das als real sah, was sie sah, kommt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich stelle es mal so in den Raum, weil für sie das, was sie sah, Wirklichkeit, mehr Wirklichkeit war, wie das, was sie nicht sah, wie das, was sie gehört hatte, deswegen glaubte sie dem Resultat, was sie sah. Jesus war nicht da. Sie hätte ja sagen können, der Herr ist plötzlich nicht mehr da. Das wäre eine reale, nüchterne Wiedergabe eines Sachverhalts. Der Jesus ist nicht mehr im Grab. So hätte sie ja sagen können. Aber sie sagt, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, wissen nicht, wo wir ihn hingelegt haben. Das heißt, sie bleibt nicht bei dieser realen Feststellung, sondern dichtet menschliche Möglichkeiten hinzu. Und wenn du menschliche Möglichkeiten hinzutust, als das, was Gottes Wort sagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen soll, ich sage es jetzt einfach so, wenn du etwas hinzutust zu dem, was Gottes Wort sagt, fängst du an zu lügen. Die Wahrheit hört auf. Gottes Wort ist Wahrheit, ewig bleibt das Wort bestehen. Die Wahrheit macht uns frei, der Glaube an die Lüge bindet uns. Was war das Resultat? Ich sage nicht, dass sie bewusst gelogen hat. Sie hat da einfach nur das, was sie sah, mit den menschlichen Möglichkeiten in Verbindung gebracht. Mehr nicht. Sie rechnet gar nicht mit Wunder Gottes. Wunder Gottes kannst du mit der Realität nicht erklären, mit deinem Vernunftschluss nicht erklären. Kannst du mit dem Verstand nicht erfassen. Wunder sind Wunder. Wunder beginnen immer dann, wo menschlich Unmögliches eintritt. Da beginnen Wunder. Und damit rechnete sie nicht. Und deswegen kommt diese Geschichte raus. Und das entsprach nicht der Wahrheit. Ich sage es jetzt mal ganz sanft. Ja, es entsprach nicht der Wahrheit. Das ist ja in der Gesellschaft so. Wieso hast du gelogen? Nein, ich habe nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. Kommt dann als Ausrede. Also ich bin jetzt mal so ein bisschen politisch. Das ist ja nicht mein Ding. Also sie hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. So. Warum nicht? Weil sie nicht es mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht haben. Und unser Beurteilen in unserem täglichen Leben entspricht nicht der Wahrheit, wenn wir nicht die Gedanken in Verbindung bringen mit dem, was Gottes Wort sagt. Und das ist das Resultat dieser Handlung von der Maria Magdalena. Sie weint. Sie weint und weint und weint. Vor lauter Weinen erkennt sie Jesus nicht mehr. Vor lauter Weinen, ich sag mal so, unnötig, total überflüssig. Maria, warum machst du so ein Theater? Die Engel konnten das überhaupt nicht verstehen. Frau, warum weinst du? Die konnten nur eines verstehen. Freut euch im Herrn, weil ihr wisst auch auferstanden und hat den Sieg davongetragen und die steht da und heult rum. Wenn in einem Wettbewerb, in der Olympiade, auf der Leichtathletikbahn die Rennleute verlaufen und der Erste durchs Ziel läuft, da fangen ja nicht alle an zu weinen, oder? Hast du schon mal solche gesehen? Och, jetzt ist der Lauf zu Ende, schade, der hat gewonnen oder so. Sondern man jubelt ja, hurra, der hat die Sieglinie überschritten, ist doch Freude da. Was machen wir? Wir heulen rum. Warum?
Wenn ein Kind Gottes nach Hause zu Jesus geht, weil die Zeit hier in dieser Welt zu Ende geht, oder besser gesagt, wer den Boden der Ewigkeit betritt, wo keine Zeit mehr ist, fangen wir an rumzuheulen. Dass doch die Siegeslinie überschritten, ist das nicht Grund der Freude? Lasst uns doch jubeln und freuen, die Ziellinie ist überschritten. Aus diesem Grund komme ich ja zu dem Thema. Ich bin so froh, dass du das heute Morgen gesagt hast, mit Philipper 4, Vers 4. Nimm das einfach so mit. Maria weint unnötig rum, und als sie erst den Herrn, der Herr Jesus sie mit einem Namen anspricht, Maria, in diesem Namen war eine Melodie der Liebe Gottes. Und wenn die Melodie der Liebe Gottes hineintritt in unser Leben, auch da hätte Jesus sagen können, bitteschön, wenn du meinst, dass du der Lüge Glauben schenken musst, dann heul weiter rum. So hat Jesus gar nicht gedacht. Warum nicht? Weil er liebte echt. Er liebte echt. Wie ist es in deinem Leben? Wie oft heulen, Entschuldigung, weinen, das klingt positiver, ja. Wie oft weinen wir unnötig in unserem Leben, sind unnötig niedergeschlagen, enttäuscht, weil alles nicht so läuft, wie wir das uns vorstellen? Haben ganz vergessen, was Gottes Wort sagt. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Glaubst du dem Wort? Dann bist du frei. Glaubst du dem Wort nicht? Bist du sehr vielen Schwankungen unterlegen. Dass die Welt der Lüge Glauben schenkt, das soll uns nicht verwundern. Denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Er ist der Fürst dieser Welt. Wenn er redet, dann sagt er immer nur Halbwahrheiten oder ganze Lügen. Von den Mediengeschichten über Nachrichten bis über die Politik bis in die Wirtschaft wirst du nur belogen. Das ist aber, weil der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Das ist das, was draußen ist. Aber wenn Kinder Gottes anfangen, diesen Geschichten Glauben zu schenken, dann bringen sie das mit dem Wort nicht in Verbindung. Die Wahrheit macht dich frei. Und die Maria Magdalena, die hatte keine Hoffnung mehr, weil ihr Herr war ja gekreuzigt, er war tot. Und sie wollte ja zum Leichnam gehen an dem ersten Tag der Woche, um ihn zu salben, und da war der Leichnam nicht mehr da. Sie wollte den toten Jesus wenigstens behalten, ein Fünkchen von Hoffnung irgendeiner Form. Und er hat eine ganz andere Hoffnung bereit, eine lebendige Hoffnung, auferstanden aus den Toten. So, und wenn du jetzt älter wirst in deinem Leben, dein Körper wird schwächer, wirst arbeitslos oder wirst in der Wirtschaft ausrangiert, weil du die Leistung nicht mehr bringst oder du den Druck der Leistung nicht mehr mitmachen willst. Ich kenne so einen, der saß bei mir neben der Maschine auf dem Flug nach Philadelphia, und wir kamen ins Gespräch, und er sagte mir, ich bin Einkäufer von einem Autokonzern in Deutschland, in Süddeutschland. Ja, aber mir ekelt die Arbeit an, sagt er. Ich sag, wieso denn? Ja, ich fliege zwar nach Amerika, ich fliege nach Australien, ich fliege, weiß ich wohin, in diese Erdkugel. Ständig bin unterwegs, ist mir zwar ein interessantes Leben, aber mir ekelt es an. Ich sage, warum denn? Ich muss die Leute immer drücken. Ich muss immer den Preis runterdrücken. Ich muss die Leute regelrecht fertig machen, damit ihr Produkt noch billiger ist, und ich habe den Auftrag, möglichst billig, möglichst gut einzukaufen. Mir steht das hier oben. Ich will aussteigen. Der hat ein gutes Einkommen. Der hat eine Villa, wie er mir erzählt hat, mit Swimmingpool und Strömungsanlage und Sauna und alles, was man sich vorstellen kann. 3 Autos. Wobei, er kann mir nur eins fahren, aber ist ja egal. Der hatte im Prinzip alles, was du dir vorstellen kannst. Aber das Resultat, es ekelt mich an, denn im Grunde genommen, sagt er dann zu mir, wenn ich alt bin, ist alles weg. Hoffnungslosigkeit wird immer größer. Weil man das, was man vor Augen hat, als real sieht, ist man hoffnungslos. Und jetzt kommt der Geist Gottes, und der schenkt dir die lebendige Hoffnung. Er lässt dich den Himmel sehen. Und jeden Tag kommst du der Himmlichkeit näher. Das macht doch frei. Und wo alle um dich herum weinen, jubelt dein Herz. Genial, nicht? Schade, dass ich nicht im Ahrtal wohne und mein Haus nicht eingestürzt ist. Warum? Dann könnte man sich freuen, wo alle weinen. Könntest du das? Wenn der Herr dich vom irdischen Ding befreien will, ist doch schön, oder? Denn Hans hält schon gar nicht mehr daran.
Nein, du hast einen ganz anderen Blick. Du hast einen Blick für das, was ewig bleibt. Das ist Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das heißt also, Herr, ich verlasse mich auf dein Wort und nicht auf meine Gefühle und nicht auf das, was irdisch äußerlich ich sehe oder so etwas. Dann kannst du auch sagen, ich danke dir für den herrlichen Tag, auch wenn es Dauerregen hat.
Da denke ich, was ist mit dir los? Ach, sag ich, ich sehe die Dinge nur von einer anderen Blickrichtung. Ich sehe sie von oben. Sieht ganz anders aus. Da wirst du so als irgendwie daneben. Aber es ist doch, denk an ein kleines Kind, das ist mir sowas von egal. Ich möchte einfach lieben, vertrauen und hoffen. Vernunftschlüsse zerstören heißt Akt der Liebe. Jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, heißt Vertrauen. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter Gottes Wort und der Gehorsam gegenüber seinem Wort heißt in der lebendigen Hoffnung Leben. Das ist die Antwort, die du durch den Geist Gottes dieser Welt zu verstehen gibst. Du lebst anders wie die Menschen. Und du urteilst nicht mehr nur bei dir selbst. Du führst auch keine Selbstgespräche mehr, sondern du hast gelernt, alles, was du siehst, alles, was du erfährst, alles, was durch ein Leid dir in den Weg gestellt wird, bringst du mit Liebe, mit Vertrauen und mit der Hoffnung in Verbindung. Das sind die Festungen, die zerstört sind. Es gibt eine Festung nördlich von Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Man nennt die Hohen Asberg. Der Berg ist nicht so hoch. Man sagt mir nur, du bist ganz schnell oben. Aber manches Mal erreicht dein Leben nicht, um wieder runterzukommen. Weil es eine Festung war. Gefängnis. Ja? Lebenslänglich kamen viele Leute dahin. Die sind noch da hingerichtet worden oder gestorben. Festung Hohen Asberg. Festungen zerstören heißt, die Gefängnismauern fallen weg, die Gefangenschaft ist gefangen geführt und du bist frei geworden und hast Gaben empfangen vom Herrn Jesus durch den Geist Gottes und die Gaben werden entfaltet. Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ist das nicht genial, Geschwister? Also weißt du was, ich würde am liebsten jeden von euch richtig festdrücken. Seid mir nicht böse, wenn ich es vielleicht tatsächlich tue, das weiß ich jetzt nicht. Aber Freiheit im Geist, ist das nicht herrlich? Dazu bist du da, diese Freiheit darzustellen und zu leuchten inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Wenn du merkst, dass es vielleicht nicht so ist in deinem Leben, dann lass du wieder ganz neu zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr, ich stelle mich wieder ganz neu dir zur Verfügung. Ich möchte dir viel mehr Raum geben in meinem Leben. Ich möchte nicht mehr mich daran gewöhnen, dass ich noch Festungen, Gefängnisse habe. Nein, ich möchte, dass diese fallen, damit die ganze Freiheit der himmlischen Herrlichkeit sichtbar wird. Der Herr Jesus wartet darauf, dass du und ich zu ihm kommen. Wir wollen ihm die Ehre geben für seine Liebe zu uns. Amen. Darf ich noch mit uns zusammen beten? Vielen Dank für diese Bereitschaft. Herr Jesus Christus, habe vielen, vielen Dank, dass du durch deinen Geist weiter in unseren Herzen arbeitest. Weil du möchtest nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Du möchtest uns umgestalten in dein Bild hinein. Habe vielen Dank, dass Freude in dir nicht abhängig ist von den weltlichen und äußeren Umständen, sondern von unserer innigen Beziehung, von der Harmonie mit dir. Wir danken dir, dass du das bewirkt hast. Danke dir von Herzen für deine Liebe und Treue zu uns. Amen.